Und diese Kräfte, diese magischen Mächte, von denen wir gesprochen haben, oder den Siddhis. Und dann hat er das Ziel von Yoga erreicht, Kaivalya. Die ganze Sadhana, der ganze spirituelle Weg, die ganze spirituelle Praxis, die wir machen, haben nur dieses Ziel, das Ego zu reinigen, diese limitierenden persönlichen Muster, Konditionierung aufzulösen, sodass wir so, unsere Vibration so rein und so hoch ist, dass wir Zugang haben zu dem All-Eins-Sein. Das heißt, wir haben unsere Grenzen, unsere Separation verloren. Wir sind nur im Einklang mit der kosmischen Intelligenz. Alle Begrenzungen des Bewusstseins und des Außen, alle Begrenzungen des Bewusstseins des Geistes sind aufgelöst im Allwissen. Und deswegen ist es im Grunde genommen egal, ob wir es Kaivalya nennen, Freiheit, Freiheit, nicht das zu tun, was wir wollen, denn was wir wollen, ist ja das, was in unserem Kabinett geprägt ist von entweder unseren animalistischen Grundbedürfnissen oder der Konditionierung der Gesellschaft, der Erziehung. Wenn diese Grenzen alle weg sind, sind wir frei, oder ob wir sagen Samadhi, wir sind im Einklang, wir sind aufgelöst im All-Eins. Das ist beides das Gleiche, denn es gibt keinen Unterschied, es gibt keine Grenzen, es sind nicht zwei verschiedene Leute oder irgendwas. Freiheit ist einfach nur ein anderes Wort für den Zustand von Samadhi. Keine Begrenzung mehr durch persönliche Charakteristik. Das heißt, ich bin nicht mehr ich. Also, will ich das überhaupt? Ja, will ich das überhaupt? Wenn ich nicht mehr ich bin?
Na, ich sicher nicht.
Ja. Wenn ich das auflöse, dass ich will, das sicher nicht. Das heißt, langsam hoffe ich, dass ihr versteht, dass Yoga ein systematischer, ein wissenschaftlicher Prozess ist, der die Begrenzung unseres Geistes und unseres Verstandes auflöst, mit dem Zweck, unsere Leiden und unsere persönlichen Schwierigkeiten und Grenzen aufzulösen. Denn die sind alle, der Grund für alle diese liegt im Ich. In dieser Persönlichkeit, dieser Maske, die all diese Pattern von Anfang an aufbewahrt hat und jetzt alles, was wir verstehen und erleben, nur daran misst, was bei uns schon vorher im Gehirn gespeichert ist. Und wenn wir das nicht mehr messen an dem, was vorher in unserem Gehirn gespeichert ist, dann wird auch klar, was Freiheit heißt. Das heißt, wir können jetzt alles verstehen und nicht nur das, von dem wir schon einen Abdruck haben in unserem Gehirn. Ist noch wieder ein anderes Überlegen zur Freiheit. Freiheit, wir können alles verstehen, wir können mit allen Menschen empathieren, wir können mit Tieren, mit Pflanzen empathieren, wir können mit den Bäumen reden und so weiter und so fort, weil wir nicht mehr limitiert sind, nur das zu verstehen, was bereits einen Vorabdruck in unserem Datenspeicherapparat hat, wie wir es in der zweiten Vorlesung betrachtet haben. Diese Weite, diese Freiheit, dieses Allwissen ist das, was dich zum Buddha macht. Okay? Denn der Buddha ist der, der die Buddhi, diese allweite kosmische Intelligenz, erreicht hat. Deswegen heißt er Buddha, haben wir schon mal gesagt. Das heißt, wenn du das erreicht hast, bist du ein Buddha. Und da fällt mir wieder was, ein Querschießer ein. Zur Zeit Buddhas hat es tausende von Buddhas gegeben. Die hießen Pachibuddhas. Das heißt, Swamis, die im Land rumzogen und ihr Wissen mitteilten, hat es schon seit, wie ich ja am Anfang schon sagte, seit Tausenden von Jahren gegeben. Es ist kein neuer Orden, es ist auch keine neue Erfindung oder sowas, die hat es schon immer gegeben. Und zur Zeit Buddhas waren diese Swamis nun ganz besonders gefragt, weil sie sich auflehnten gegen die Brahmins. Haben wir auch schon gesagt. Und diese Menschen, die dann einen weiteren Blick hatten und nicht den dogmatischen, klassischen Blick der Brahmins hatten, wegen dieser weiteren Weisheit, wurden sie Buddhas genannt. Pachibuddhas. Und einer dieser Pachibuddhas, war so hervorragend, so weise, so viel größer als die anderen, hat so viel mehr ein In-Tune mit dem Allwissen gewesen, dass er im Laufe der Jahrhunderte zu dem Buddha geworden ist. Aber nicht gleich, als er noch gelebt hat. Das hat ungefähr 300 Jahre gedauert. Schon längst nach seinem Tode. Okay? War wieder so ein Querschisser. Um den Zustand von Buddha-Hund, von diesem Allwissen, von die Kaivalya, from Samadhi, das sind alles nur andere Worte, zu erreichen, müssen wir Chitta, unseren Geist, der geprägt ist von Ahamkara und Manas, langsam und stetig reinigen. Und das passiert für uns durch das Praktizieren der ersten 5 Glieder von Ashtanga Yoga. Wir waschen den Geist, lassen los von dem Müll der persönlichen Zeug, was da uns beschränkt. Wir arbeiten im Verstand und das heißt, wir lernen, nach einem bestimmten Ethos zu leben. Wir leben mit Gewaltlosigkeit, praktizieren Barmherzigkeit zu anderen. Wir hören auf, Dinge in unserem Geist zu füttern, die uns verschmutzen und säubern unsere Erinnerung von dem, was brauchbar ist, gut ist und nicht ist. Was ich jetzt mache, ist einfach nur wiederholen, was wir schon gesagt haben. Ja, ich hoffe, es ist klar. Wir arbeiten an unserem Körper, entgiften ihn durch Körperübungen und Atemübungen und ziehen unsere Sinnesorgane zurück von all den vielen Versuchungen und Attraktionen, die dazu führen, dass ich will, ich möchte, ich will haben. Und wir benutzen unsere Fähigkeit von Samyama, Konzentration und Meditation und Absorption, Aufgehen in, um uns selber zu befreien und das höchste Ziel von Kaivalya zu erreichen. Samyama ist totale, langzeitige Beschäftigung und Konzentration, die uns den Zugang zu Wissen erlaubt, wie wir schon gehört haben, der dem normalen Geist nicht zur Verfügung steht. Das heißt, der Yoga-Wissenschaftler durch seine Arbeit erhält Wissen über die ewigen, universellen Gesetzmäßigkeiten. Yoga ist unbeschreibbar eine ganz hohe Wissenschaft. Das 4. Kapitel ist, genau wie ich es eben gezeigt habe, eine Wiederholung dessen, was in den ersten 3 Kapiteln gesagt ist. Und zwar eine Zusammenfassung, um klarzumachen, dass wir auch wirklich verstehen, worum es geht. Kein Wunder, dass Yogas Einsichten von vor tausenden von Jahren heute im Einklang sind mit Quantumtheorie und mehr. Es macht auch deutlich, dass es wenig ganz wenig echte Yogis gibt. Genau wie es wenige, ganz wenige echte Quantumphysiker gibt. Heute nennt sich jedes Baby Yoga, weil die Leute keine Ahnung haben, was ein Yogi wirklich ist. Ein Yogi ist der, der diesen Zugang zu dem Allwissen hat und nicht mehr beschränkt ist durch seinen geistigen Apparat da oben. Diese Datenverarbeitungsmaschine, von der wir so ausführlich sprachen in der 2. Sitzung. Der Unterschied zwischen einem Yogi und einem Quantenphysiker ist, der Physiker forscht und weiß alles im Kopf theoretisch, intellektuell. Und der Yogi erforscht und erlebt und praktiziert alles in sich selber. Das Resultat ist dann die Ehe. Der Yogi hat nicht nur Wissen, faktisch und empirisch, sondern hat Wissen ohne die Beschränkung des Mediums der Gedanken, die von seiner Datenverarbeitungsmaschine geprägt sind. Das Wissen des Yogis ist hauptsächlich genährt durch das Intuitive, vom Sub-Unterbewusstsein, vom kollektiven Bewusstsein oder sogar vom Allwissen erfährt er, empfängt er sein Wissen. Daher denkt der Unwissende, dass der Yogi wunderbare Kräfte hat, wie wir am Ende der letzten Sessions gesehen haben, was Patanjali Vibhutis Orsidis nennt. Wie gesagt, im letzten Kapitel versucht Patanjali absolut sicher zu gehen, dass wir den Zustand von Kaivalya verstehen. Und was ist dieser Zustand, den der Yogi erreicht hat? Er nennt es Purusha Tattva oder Kaivalya. Jetzt haben wir Samadhi, Purusha Tattva und Kaivalya. Purusha Tattva heißt, Purusha, das wisst ihr alle schon, ist dies Bewusstsein in dir. Tattva ist der Weg dessen. Das heißt, der das internalisiert hat, der jetzt auf dem Weg ist, reines Purusha zu sein, reines Bewusstsein zu sein. Er sagt, dieser Zustand, reines Bewusstsein zu haben, Kaivalya zu haben, von Samadhi zu leben, das ist unsere Urnatur, von der er im dritten Vers spricht. Das ist unsere Urnatur, die nicht geprägt ist von allen möglichen Zeugs, was da draußen passiert ist. Ob da draußen Friede war oder Vergewaltigung war oder ob da draußen Krieg war oder ob da draußen du im Obstgarten gezeugt worden bist oder im Wald oder in der Familie aufgewachsen bist oder im Waisenhaus, alles Wumpe. Das sind alles Prägungen, alles die Pattern, emotionale, physikalische Pattern, die unserer Datenverarbeitungsmaschine hinterlegt haben. Wenn die alle weg sind, dann ist dein Geist frei. Das ohne diese Pattern, das ist deine Urnatur, die er im dritten Ansatz, wo er sagt, wenn der Seher mit der Urnatur eins wird. So schließt sich der Kreis. Taladrasu Svarupanam. Die dritte Sutra, der Sehende, der Bewusstsein hat, der sehen kann, der den Zusammenhang sehen kann, verweilt in seiner Urnatur. Und vielleicht muss man hier noch etwas dazu sagen, wenn er von dem Sehenden spricht, von dem, der Bewusstsein hat, dann meint er nicht die Person, die Bewusstsein hat, sondern das persönliche Bewusstsein. Denkt wieder an diese Geste von Swami Veda. Das ist das Gleiche wie das Allwissen, nur es ist limitiert in dir. In dir ist also das gleiche kosmische Bewusstsein wie außerhalb von dir. Okay? Und wenn du daher zu deiner Urnatur zurückkehrst, kehrst du automatisch zu dem Gleichen zurück, was das Allwissen ist, oder was Kaivalya ist, oder was Gott ist, oder was das Höchste ist, oder wie immer du es beschreibst. Okay? Diese Urnatur, dieser Zustand von Kaivalya, es gibt einen polischen Philosophen, der hat zwei wunderbare Bücher geschrieben, Hendrik Skolimowski. Und der spricht und versucht das zu erklären, das gleiche, was wir jetzt mehrfach zu erklären versucht haben. Und der benutzt das Symbol eines Kegels, um unsere mentale Kapazität zu verstehen, müssen wir wissen, dass wir in diesem Kegel sind. Mal unten, verstehen ganz wenig, wissen ganz wenig. Mal unten. Mal in der Mitte, wissen ein bisschen mehr. Denkt daran, was ich zu Anfang sagte. Erste Klasse Schüler, Mittelschüler oder Universitätsprofessor. Gleiche Gruppe. Oder wir leben am Rand dieses Kegels. Wir leben so innerhalb der Begrenztheit unseres geistigen Kegels, unseres geistigen Verständnisses. Und mit wachsendem Wissen werden die Wände zwar weiter, wir wissen zwar mehr, aber sie werden auch höher. Und die höchsten Wände, die höchste Wand, der höchste Rand dessen, was wir wissen können, ist in der jeweiligen Gesellschaft bestimmt von dem Manas, von unserem Verstand. Nur wenn wir auf dem Grat sind, auf dem Grat des Kegels, ja, oben, dann gibt es die Wahl. Entweder fällst du zurück in den Kegel oder du trittst nach außen, ins Allwissen. Die meisten Menschen leben im Kegel, wo alles solide und einfach und begrenzt ist. Und der hochentwickelte Yogi lebt an dieser Grenze. Und wenn er jetzt sich mit den Siddhis beschäftigt, mit den Vibhutis, wie wir vorhin sagen, fällt er wieder zurück in den Kegel. Oder er wagt den Schritt nach außen ins Allwissen. Das Absolute, die ganze Realität ist außerhalb des Kegels. Und um dieses zu erreichen, müssen wir aus dem Kegel unseres Verstandes heraustreten. Solange wir in unserem Verstand uns nur bewegen, können wir nicht aus dem Kegel raus. Daher ist es so wichtig zu meditieren. Denn in Meditation lassen wir den Verstand zurück und erweitern unser Wissen über diese Data-Prozessmaschine. Ja, klar.
Steht das eigentlich im Widerspruch, eine Meditationspraxis mit Samadhi erreichen zu wollen und das Leben, in dem die meisten von uns wahrscheinlich leben und in der Schule gehen oder arbeiten und sich so auch Wissen aneignen müssen, wahrscheinlich? Steht das im Widerspruch schon, oder?
Wo ist der Widerspruch?
Ich weiß nicht, ich bin mir gar nicht sicher. Zum einen wollen wir uns frei vom Wissen machen und von dem, was wir bereits als Abdruck haben, und zum anderen müssen wir neue Abdrücke doch auf unserem Lebensweg ja noch generieren, weil wir sie für unseren Job oder für die Uni oder für andere Dinge brauchen. Und jetzt bin ich mir gerade nicht sicher, ob das irgendwie, wenn man beides gleichzeitig versucht, im Widerspruch steht.
Eine Seite hast du schon selbst beantwortet. Und zwar im Anfang deines Satzes. Du hast gesagt, wenn wir.
Okay.
Wir sind alle noch nicht da.
Okay,
ja? Wir versuchen alle nur diesen Weg zu gehen, aber wir sind alle noch nicht in Rom.
Okay.
Wir sind alle noch nicht angekommen. Also diese Frage, im Grunde genommen, betrifft sie uns noch gar nicht.
Okay, dann kommt ein paar Jahre nicht
da. Ja? Und die andere Seite denkt zurück an, was wir vorher gesagt haben, wo wir schon mal gesprochen haben davon, adäquat in dieser Welt handeln. Und adäquat reagieren, adäquat in dieser Welt handeln, können wir nur, wenn wir nicht von der beschränkten Basis unseres Verstandes handeln. Wenn ich Angst habe, oder aus Angst meine Motivation ist, sagen wir mal jetzt zum Beispiel, dann kann ich nicht frei und nach bester Möglichkeit diese Entscheidung treffen oder diesem Weg nachgehen oder mich da engagieren.
Ja, stimmt.
Ja? Deswegen ist es beides ist richtig, was du gesagt hast.
Okay.
Okay.
Bin zufrieden.
Ist das den anderen auch klar, was sie gemeint haben? Ja? Wir wollen ja in dieser Welt leben. Wir haben ja eine Familie. Wir können die ja auch nicht verlassen. Das haben wir auch schon gesagt. Ne? Wir wollen ja hier weitermachen. Nur wie wir hier weitermachen, das hängt davon ab, wie unser Geisteszustand ist. Und solange wir von unseren Ängsten, von unseren Wünschen, von unseren Gierden, von unseren Prägungen in irgendeiner Art und Weise beeinflusst sind, machen wir ja keine echten Entscheidungen. Sondern die Entscheidungen, die wir machen, sind immer limitiert, sind immer nur Perspektiven, aber sind nie die hundertprozentig adäquate Reaktion zu dieser Situation. Ja?
Erreichen wir Rom dann im Alter oder im nächsten Leben?
Keine Ahnung. Ich meine, ich könnte jetzt ein langes Gespräch anfangen und du musst erst mal wissen, was Reincarnation, ob du wirklich ein neues Leben gibt und so weiter und so fort. Aber
okay, dann passt.
Denk an das Beispiel mit dem Topf. Jetzt gehen wir zurück wieder auf den Kegel. Denk an das Beispiel mit dem Topf. Der Raum ist nicht nur im Topf oder in der Tasse, sondern auch außerhalb der Toppe. Das heißt, wenn das Leben zu Ende ist, was passiert dann mit dem Wissen? Kannst du dann sagen, gut, das geht in einen neuen Topf? Wie ist die Form des neuen Topfs? Sicher nicht die des alten Topfs. Das heißt, der ich jetzt bin, kann nicht reinkarnieren in den, der ich in der Füße bin. Denn der ist kaputt. Was weiter existiert, ist der Raum. Okay? Kommst du ein bisschen dahin?
Ja.
um diesen Schritt zu dieser höheren Art und Weise zu denken und von dieser Perspektive, die wir Yoga nennen, zu leben, das ist eine Evolution. Das ist eine Evolution von begrenztem Wissen zum Allwissen. Das heißt, der Weg des Yogas, hier ist noch wieder eine andere Wegart zu beschreiben, ist ein Weg von begrenztem Wissen zum Allwissen. Und diesen Weg nennt man, wenn man das so sieht, wenn man diese Perspektive nimmt oder diese Ausdrucksweise, dann heißt das im indischen Kontext oder im yogischen Kontext Brahma Vidya. Vidya ist Wissen und das Wissen um Brahman, Brahma Vidya. Und wenn wir jetzt das, die höchste Instanz nicht als Brahman sehen, sondern das als die Shakti sehen oder die Muttergöttin sehen, dann sind wir wieder bei Dhammayoga. Ja? Und ein anderes Wort dafür ist Kaivalya. Ein anderes Wort dafür ist, wir leben von der Perspektive von Samadhi. Wir haben ein ganz großes Problem. Jetzt gehe ich wieder etwas vom Wege ab. Und zwar, wenn wir etwas Indisches übernehmen, du siehst so traurig aus, ist okay? Wenn wir etwas Indisches übernehmen, dann denken wir, Indien ist ein Land. Indien ist kein Land. Österreich ist ein Land. Indien ist ein Kontinent. Bis vor kurzem gab es da 1026 Sprachen und Dialekte. Noch zur Wiedervereinigung, da gab es nämlich auch eine Wiedervereinigung, oder unabhängig, wie man das nennt, 1947 gab es 67 Staaten. Okay? Das ist kein Land. Das ist ein Kontinent, wo die Menschen so verschieden sind wie Sizilien und Schweden. Äußerlich, kulturmäßig, in jeder Hinsicht. Auch in den Sprachen. Und was für uns das große Problem ist, es gibt von jeder dieser Sprachen einen Ausdruck für das Höchste. Es gibt in jeder einen Ausdruck für, was wir sagen, ist Yoga. Das heißt, deswegen benutze ich immer so viele Ausdrücke und sage, ob du das so nennst oder so nennst oder so nennst, ist alles das Gleiche. Weil es immer jeweils aus verschiedenen Gegenden von Indien kommt. Das ist kein Konflikt. Es ganz deutlich wird das, wenn man von den verschiedenen Göttern redet. Der gleiche Gott, der Shiva ist im Himalaya, ist Krishna in Gujarat, ist Mahadevi in Kerala und so weiter. Das gleiche Konzept steht dahinter, es sind nur andere Namen. Aber wir mit unserem westlichen, analytischen Da-da-da-da, was so geprägt ist von den britischen Kolonialisten, denken, das sind alles verschiedene Dinge. Und jedes Mal dann wollen wir sagen, ja, und was heißt das, und was heißt das? Hey, das ist nichts anderes, das heißt genau das gleiche wie das. Es kommt nur aus einer anderen Ecke von Indien. Okay? Und in diesem Zusammenhang sage ich noch was ganz anderes Schockierendes. Ich weiß auch nicht, manchmal dann zwickt es mich so. Schade, dass der Pick nicht da ist, dann erzähle ich es ihm heute Nachmittag. Wir haben keine Geheimnisse. Wir haben verschiedene Sichtweisen, aber keine Geheimnisse. Sonst würde ich nicht hier schon zum 12. Mal sein oder wie auch immer. Also, ihr bekommt eure Erziehung als Yoga-Lehrer begründet auf Patanjalis Yoga. Und wir haben diese Patanjali Yoga schon zurückverfolgt in die Geschichte. Aber wer von euch weiß, dass es zur gleichen Zeit, wie die Yoga Sutras entstanden sind, Yoga Sutras aus Südindien gibt, von fällt mir sicher gleich wieder ein, von einem ganz anderen Lehrer, und Patanjali angeblich, wenn es den wirklich gab. Und Kalimunar, irgendwie kommt das noch. Und der andere hat auch Yoga-Sutren geschrieben. Und die beiden haben den gleichen Yoga-Lehrer gehabt. Und der Yoga-Lehrer hat gesagt, ihr bringt das in den Norden und du bringst das in den Süden. Das heißt, es gibt zwei Yoga-Sutren aus der gleichen Zeit, von dem gleichen Lehrer, die ganz verschieden sind. Die eine ist auf Bhakti aufgelaufen, du brauchst keine 8 Lieder und so und dies und das. Das Wichtigste ist, von deinem Herzen, dein Herz zu öffnen Und Ishvara Pranitana machen, zu verstehen, dass du dich dem Höchsten ergeben musst. Und die ganzen Yoga-Sutras sind aufgebaut auf das Prinzip von Herz öffnen und Liebe. Nichts mit Verstand. Tirumular, jetzt heißt er. Ich wusste, dass er da irgendwo sitzt.
Kannst du es nochmal sagen?
Tirumular.
Tiru.
Ru. Mu. Und dann La. Und das Mu hat zwei O's. Das erzählt in der westlichen Welt kein Mensch. Und warum nicht? Weil wir aus einer Tradition kommen, aus einer Kultur kommen, wo unser Pattern geistig so ist mit logischem Zinken, also passt Patanjali, aber Herz öffnen passt nicht. So einfach ist das, Leute. Und so wichtig ist diese Struktur im Gehirn. So bestimmt die unser Leben. Das heißt, die ganze westliche Yoga, genau wie ihr, Patanjali, Patanjala, Patanjali. Oder Yoga Sutra, Hati Pratikya, blablabla. Kein Mensch sagt, dass es eine zweite Bewegung gibt, die auch die Lehre von Yoga, wenn wir jetzt zurückgehen zu der ersten Vorlesung, wo es darum geht, die Geisteswende umzudrehen, das Denken umzugehen. Nur die sagten, in der südlichen Fraktion sagt ihr, diese Wendung kann nur passieren, indem ihr eurem Herzen öffnet, dem Universum, aller Existenz, den anderen Menschen. Und die andere Tradition sagt, nur wenn ihr unser Geist öffnet, könnt ihr das erreichen.
Ziel ist aber immer alles, oder
wie? Ja, Ziel ist immer das Gleiche.
Einmal hier und einmal hier.
Ja. Aber warum wird uns nur eine Seite erzählt? Weil angenommen wird, dass wir, die aus dieser analytischen Tradition kommen, nur diese eine Seite verstehen können. Das nennt man Manipulation. Und zwar auf gesellschaftlicher Ebene, nicht von irgendeiner Person oder so. Zurück zu den Yoga-Sutras. Also jetzt sind wir beim vierten Kapitel und hier im vierten Kapitel betrachtet der Autor noch einmal, was er schon bereits gesagt hat, aber mit besonderer Betonung auf dem Gefängnis unseres Verstandes, daher dieses Beispiel von Skolimowski mit dem Kegel und der Befreiung, der Betonung auf der Befreiung unseres Geistes von diesen Mustern. Was ich eben gesagt habe, genau diese Befreiung von den Geistesmustern kommt auch, wenn du einfach vom Herzen her reagierst.
Aber ja, wenn ich doch meinen Geist bringe, dann öffne ich doch mein Herz.
Das habe ich gerade eben gesagt. Ich weiß
ja,
nicht,
aber ich muss nicht.
Absolut, absolut. Total richtig. Es kommt beides aufs Gleiche raus, nicht nur aufs Gleiche rauf, die sind gegenseitig ersetzbar. Nur wir werden diesen zweiten Weg für uns nicht gelehrt. Patanjali warnt uns, auf der Kante des Kegels sind wir am gefährlichsten Punkt. Wenn wir diesen hohen Zustand von Weisheit erreicht haben, dann ist es am allergefährlichsten. Und zwar deswegen, weil wir, wenn wir diese Siddhis und so weiter benutzen, wieder zurückfallen würden. Es ist ganz einfach, vom Gipfel wieder runterzufallen. Das vierte Kapitel beschäftigt sich besonders mit diesem perfekten Yogi und warnt sie. Und deswegen lassen mehrere Kommentare und Autoren das vierte Kapitel einfach weg. Wenn ich mich recht erinnere, hat einer von euch so ein Buch, Satyananda Yoga Sutras. Guck mal nach, ich glaube, da gibt es kein viertes Kapitel.
Es ist drinnen, aber nicht kommentiert. Das dritte ist nur ganz wenig kommentiert.
Das versteht sowieso keiner, darüber brauchen wir nicht zu schreiben.
Ein einzelnes Buch.
Ja.
Why did he not say?
Es ist sowieso geht über uns hinaus, über unser Wissen hinaus. Es ist für die höchsten Yogis. Ja, wobei man sagen kann, okay, wenn ich nicht weiß, dass ich nach Rom ziehen muss oder fahren will, wie kann ich denn den richtigen Zug steigen? Natürlich muss ich wissen, wo es hingeht. Ja? Aber wie gesagt, es gibt eine ganze Reihe von verschiedenen Interpretationen und so weiter. Kommentare. Wie Patanjali mit diesem Problem umgeht, er sagt sich, Wenn wir eine Landkarte haben, müssen wir wissen, wo es lang geht, sonst kommen wir nicht am Ziel kommen. Das heißt, wir sind Mitschaffende, Co-Creators, Mitschaffende von unserem Schicksal. Und so ist das vierte Kapitel schon wichtig, sonst würde es nämlich nicht geschrieben haben. Kaivalya, Kaivalya Pala, wie es heißt, das Kapitel über Kaivalya, ist wichtig für jeden Studenten, wenn wir das Ziel nicht klar vor Augen haben. Egal wie abstrakt und schwierig, entstehen falsche Vorstellungen, wofür Yoga eigentlich ist. Und das ist genau, was in unserer Moderne passiert ist. Viele nehmen die körperliche Übung als Ziel, die so gut wie möglich, so beeindruckend wie möglich zu machen und vergessen, dass die körperliche Übung nur ein Werkzeug und nicht mal das Werkzeug, sondern nur eins der vielen, vielen Werkzeuge auf dem Weg sind, den Geist von seiner Umweltverschmutzung zu reinigen. Fällt mir wieder was ein. Geist von der Umweltverschmutzung zu reinigen. Die Wissenschaftler sagen heute, dass wir nicht mehr klar denken können. Heute schon. Und zwar deswegen, weil die Umweltverschmutzung, die Atem und durch Atem und Essen so groß ist, dass sie eine Schicht bildet um die Synapsen in unserem Gehirn. Und normalerweise, bisher, war das so, dass Gehirn sich selber reinigen kann. Aber da wir unsere Abende verbringen mit Fernsehen und weiß der Kuckuck alles, und am nächsten Morgen wieder mehr Umweltverschmutzung durch Atem und Nahrung machen, wird diese Schicht, die sich um die Synapsis bildet, nicht mehr natürlich beseitigt. Und das Interessante ist, und deswegen können diese Synapsen eben nicht mehr klar und schnell funktionieren, daher nicht mehr klar denken. Und das Interessante ist, dass die Mediziner heute sagen, dass Alzheimer und
Demenz.
Dadurch entstehen, dass diese Synapsen, diese Layer, diese Beschichtung der Synapsen immer dicker geworden ist, sodass sie nicht mehr funktionieren. Und das ist für die meisten Menschen heute schon so. Und wenn es ganz schlimm wird, endet in Alzheimer, Dementia und all diesen Geschichten. Und wenn es nicht so schlimm ist, dann denken wir funktionieren noch. Aber da ist es bei allen schon bereits. Und das Witzige ist, bei den indigenen Völkern, die in der Natur leben, ist es nicht so. Und nicht nur das nicht so, sondern da gibt es auch keinen Alzheimer, da gibt es auch keine Dementia, all diese Formen gibt es. Gibt es nur in der sogenannten zivilisierten Welt oder progressiven Welt, die durch die Umweltverschmutzung entsteht. Also, Geist reinigen von der geistigen Umweltverschmutzung ist bei Patanjali allerdings nicht bezogen auf die Beschichtung der Synapsen, sondern auf den Inhalt unserer Gedanken. Andere Kommentare bleiben stehen auf der Punkt der Achtsamkeit und immer wieder werde ich gefragt, was halte ich denn von Vipassana? Das ist genau das, was in Vipassana geschieht, man bleibt bei der Achtsamkeit, das ist nicht Yoga. Das ist, was in den yogischen Schriften Satipatthana genannt wird. Satipatthana ist ein buddhistischer Ausdruck, der kommt auch in den indischen Schriften vor. Gibt es noch einen anderen Namen dafür, Smriti Upasana. Aber das ist das gleiche wie Satipatthana im Buddhismus.
Ist nicht die Vipassana-Meditation eigentlich die Lehre Buddhas? Also die
ein Schritt, ein Step okay. In der Lehre Buddhas. Außerdem weiß sowieso keiner, was Buddha gelehrt hat. Wir wissen nur, was überliefert ist. Genauso wie wir nicht wissen, was Christus eigentlich gelehrt hat. Nur was überliefert. Aber das ist dann eine lange Geschichte. Diese Umweltverschmutzung unseres Verstandes kommt hauptsächlich durch den kulturellen Umkreis und das Umfeld. Zur Zeit Patanjalis war diese Umweltverschmutzung unseres Gehirns natürlich noch nicht nah. Die Verschmutzung, von denen Patanjali spricht, ist die Versteinerung, die Dogmatisierung der Priester, die Einsichten und die Weisheiten zu einer Religion gemacht haben. Die nämlich, genau wie im Christentum, die Lehre Christi, die nichts war als die Lehre von Liebe, in ein Schema gedrückt haben, was dann zur Dogmatik wurde. Die buddhistische Art, der Buddhismus war, das habe ich glaube ich schon am Anfang gesagt, eine Art der Reformation dieser Patterns. Und die führte dann dazu, dass es im Buddhismus die Rede ist von No Mind, kein Verstand. Und damit ist gemeint kein Ego-Ich. Man könnte sagen, wenn alles darauf beruht, dass wir Gedächtnisdaten speichern und von da aus funktioniert, dann besteht unsere Welt aus nichts anderes als aus diesen Daten. Und es gibt kein höheres Selbst. Kein höheres Ich, keine höhere Instanz. Wenn es nichts Höheres gibt als mein Ich oder meine Datenarbeit, dann gibt es auch nichts Göttliches. Es gibt nur mich. Es gibt nur die Ich-Bezogenheit. Und wenn es nur die Ich-Bezogenheit gibt, dann kannst du auch sagen, es gibt keinen Gott. Es gibt nur das Ich. Wenn ich aber das Ich auslöse, dann kommt die andere Perspektive und sagt, okay, du, was dich am Leben hält, du bist dieses Göttliche. Das sind also zwei verschiedene Resultate der gleichen Bewegung, mit diesen Geistespattern umzugehen. Der Buddhismus sagt, nichts ist da, Nihilismus. Und Yoga sagt, ja, da ist was, da ist der göttliche Funke. Aber dieser göttliche Funke ist alles, der hat keine Form. Und da er keine Form hat, ist er nichts. Okay? Kann man das verstehen? Wenn etwas keine Form hat, was ist es dann? Und der Buddhismus sagt, das ist Leere, das ist nichts. Leere mit zwei E. Und in Yoga sagt man, ja, das ist formlose Existenz. Das heißt, da ist noch Existenz, aber die hat keine Form. Und gegen diesen Hintergrund ist die Bhagavad Gita geschrieben. Das werdet ihr im nächsten Jahr behandeln. Und sowohl die Yoga Sutra. Der Punkt, der in diesen beiden Schriften gemacht ist, dass die Daten auf unserer Datenmaschine, die müssen ja auf irgendwas gespeichert sein. Und jetzt denkt an das Schema, was da war, Manas, Ahamkara und Buddhi, die müssen ja irgendwo drauf herkommen, die müssen ja auf irgendwas zurückzuführen sein. Und das ist Chit. Und wenn wir das Ganze betrachten, Chitta. Okay? Aber Chitta ist diese Hardware-Platte, oder wie sagt man das? Harddisk auf dem Computer. Die Leinwand, auf der das gespielt. Das ist, was hinten, ja?
Heißt es dann, dass der Buddhismus sagt, dass es letztlich gar nichts gibt?
Dass es letztlich keine Form gibt.
Ja, und wenn der das so betrachten würde, jetzt in Manas und so weiter, dann muss er ja es auch irgendwas zurückführen.
Mhm. Ohne Form. Das Nichts.
Yoga kommt zum Urbewusstsein.
Ja.
Und wohin kommt der Buddhismus?
Zur Buddha-Natur. Zu dem Allwissen. Buddha heißt ja Allwissen, das ist nicht schon. Sind wieder nur Worte. Ja. Das ist, was in der Geschichte immer passiert ist. Ne? Die Leute kloppen sich um Worte. Aber im Grunde genommen ist Buddhismus und Yoga sind fast identisch, wie ich zu Anfang schon gezeigt habe. Ursprünglich. Ja, inzwischen gibt es 40 Formen davon, ne? Aber ursprünglich.
Hat der Buddhismus auch sowas wie Asanas eigentlich? Wenn es ja quasi aus der
Es gibt Buddha-Yoga.
Gibt es?
Aber natürlich. Google. Ich habe zwar auch einen Computer hier oben drin, aber Google ist noch weitläufiger. Nein, es gibt Buddha-Yoga. Und zum Beispiel habt ihr vielleicht gehört von den 5 Tibetanern? Mhm. Nichts anderes. Was ist hinter der Szene? So zeigt Bhagavad Gita und Katanjali, da muss es ein kosmisches Bewusstsein geben, ein kosmisches Etwas geben. Und dieses reine Etwas hat dann keine Form. Und so heißt es in der Heart Sutra vom Buddhismus, Form ist formlos und formlos ist Form. Okay. es ist in dir als du und dennoch ist es außerhalb von dir und du bist es nicht. Das ist das, was mit unserer Logik so verloren geht, diese Weisheit. Ja, unsere Logik sagt, nur eins von diesen beiden ist possible. Entweder Form oder Vorbild. Entweder du oder die Welt. Ne? Du bist die Welt. Form ist formlos und Form ist formlos und formlos ist Form. Ist die Form. Formlos ist die Form. Was damit gemeint ist, wenn wir jetzt mal von den Worten und von all diesem Zeug absehen, ist die Kraft, die Macht, die alles Leben hervorbringt. Und wenn du dir dieser Kraft bewusst wirst, dann wirst du dir auch gleichzeitig deiner Kraft bewusst und dann wirst du dir auch gleichzeitig bewusst, dass die gleiche Kraft in allem anderen ist. Und du lebst und involvierst im Einklang mit dieser Kraft. Und das ist das Gleiche wie sagen, All-Eins-Sein oder Kaivalya oder Samadhi oder. Wenn wir uns nur mit dem Körper identifizieren, dann besteht unser Leben aus einem endlosen Fluss aus Ängsten, Neurosen und Leiden. Und wenn wir uns mit dem Strom von Bewusstsein oder der Lebenskraft, die durch uns arbeitet, identifizieren, die durch uns fließt, sind wir frei von diesen Negativitäten, die Blöcke schafft und sind frei, einfach zu fließen. Denn egal, was da in den Weg kommt, das ist halt so und dann geht's weiter. Das heißt, immer neue Erfahrungen, Erlebnisse, Wissen und Einsichten kommen und es ist alles okay. Diese Entwicklung hat, oder dieses Fließen hat zwei Komponenten. Zurücklassen, loslassen, worin wir verstrickt sind. Kannst du mir mal gefallen?
Ja.
Stimme auf. Mach mal einen Schritt. Okay, nochmal. Ganz lang, können alle sehen. Steht mal auf da hinten. Weiter nicht, sonst nur mal als. Okay, mach mal einen Schritt, ganz langsam. Und jetzt guckst du mal genau auf, was passiert. Sie steht hier und wenn sie jetzt. Heb mal dein Bein, mach einen Schritt, ganz langsam. Wenn das Bein hebt, dann muss sie diese Position verlassen. Du kannst. Danke, das war's. Du kannst keinen Fortschritt machen, ohne dass du nicht zurücklässt, woher du kommst. Deutlicher geht's wohl nicht. Loslassen, loslassen, loslassen. Anders kann nichts passieren, kommt keine Bewegung. Wenn wir aber Fluss sind oder wenn unser Bewusstsein fließt oder wenn unser Verstehen fließt, muss immer das zurückgelassen werden. Es geht nicht anders. Das ist ein physisches Gesetz, ein kosmisches Gesetz. Okay? Du kannst nicht einfach weitermachen und denken, so geht's nach vorne, so geht's weiter. Du musst zurücklassen. Und um uns umzuerziehen, unsere Geisteskraft umzupolen, neues Denken, denkt an den Beginn, die ganze Weltanschauung umzustellen, damit wir in den Strom, in den Fluss von reinem Bewusstsein kommen, müssen wir das alte Denken zurücklassen. Es geht nicht anders. In diesem letzten Kapitel bedeckt Patanjali, was denn dieser Fluss, dieser Ozean, dieses kosmische Bewusstsein ist. Und für ihn ist klar, das ist Purusha. Er sagt eindeutig, das ist eine höhere Realität. Und er nennt manchmal eben das auch einfach das Absolute, um zu vermeiden, diese vielen verschiedenen Worte von Gott, von Shiva, von Mahadevi und so weiter und so weiter und so fort. Und es mag sein, dass Yoga in unserer Zeit so populär ist und als Philosophie auch, weil es Patanjali auch so populär ist, weil er eben so abstrakt denken kann und sich nicht dran klammert und sagt, das ist Krishna, kein Dogmatismus für Patanjali. Er sagt, das ist halt so. Das fließt halt. Und weil das so ist, sind, glaube ich, so viele, ist es relativ zugänglich für viele Menschen im Westen. Wenn ich jetzt sagen würde, das ist Allah oder das ist Christus, dann würden ziemlich viele Leute sich auf den Kopf stellen. Aber wenn er nur sagt, das ist das Absolute, das heißt, an dem Wort hängt es, was in dem Gespeicher jetzt seinen Anklang findet wieder, auf der Databank und reflektiert wird. Okay? Die westliche materialistische Mentalität schätzt es, eine Metaphysik zu haben, die nicht das Wort Gott benutzt. Und da er nicht das Wort Gott benutzt, ist es okay. Und daher ein Buch, Yoga braucht keinen Gott. Und auf der anderen Seite, wenn ich weiß, was damit gemeint ist, ein Yoga-Kommentar heißt, Yoga ist der Weg zu Gott. Und der Schriftsteller ist egal. Egal, was du, ob du sagst, Yoga ohne Gott oder Yoga mit Gott, ist das Gleiche. Wenn du nämlich weißt, dass nicht Gott gemeint ist, sondern das. Und jedes Mal ärgerst du mir die Leute, die eine Schallplatte hier oben drin haben, die immer vom Gott sind. Das Verstehen oder Missverstehen hängt ab, wie man das Wort Gott interpretiert. Oder und so gibt es so viele Diskussionen, ganze Bücher darüber. Braucht Yoga Gott? Kommt doch an, was du darunter verstehst. Ne? Ja, Yoga braucht Gott. Ishvara Pranitama. No, Yoga braucht keinen Gott. Denn Ishvara heißt das als All-Eins-Sein, das Absolute. Kommt auf die Platten drauf an, auf die Prägung unseres Gehirns. Das muss uns ganz deutlich werden. Muss ganz deutlich sein, dass die subjektive Ausdruck und das Verstehen immer auf unserem individuellen Verstand beruht. Das heißt, immer auf unserer individuellen Databank da oben. Wir, die wir im Westen aufgewachsen sind, assoziieren das Wort G-O-T-T mit einer Person, einer menschlichen Persönlichkeit, besonders von wenn wir auch noch dazu sagen, Gott, Vater. Vater, Patriarch, Richter, all dies sind Assoziationen, die aus dem Judentum und dem Christentum kommen, was hauptsächlich unsere Kultur beeinflusst hat. Daher haben wir diese Assoziation. Wärst du aufgewachsen im östlichen Kulturbereich oder in der Mitte von indigenen Völkern, dann wäre deine Assoziation mit dem Wort Gott total anders. Erinnert das Wort Brot, was ich gesagt habe. Und so stimmt es, dass Patanjali oder der Autor keinen persönlichen Gott voraussetzt, weder in östlicher noch in westlicher Form. Denn solche Verständnisse von Gott kann nie der Wahrheit entsprechen, weil sie kulturgeprägt ist. Wahrheit, die abhängig ist von einem Menschen oder einer Kultur oder einer Sichtweise, sind eine Perspektive und können nie Wahrheit sein. Das ist wieder ein allgemeines Statement, was überall, egal ob Yoga oder so, zutrifft. Ich weiß das, das ist wahr. Ja, es war in deinem Kontext. Das ist deine Perspektive. Okay, nochmal was anderes. Haben wir noch Zeit? Stimmt schon. Stellt euch vor, ihr säßt im Kreis. Okay, und in der Mitte stelle ich die Blumenvase. Weil ihr nur im Halbkreis sitzt, ist es nicht so einfach so. Aber stellt euch vor, ihr seid im Kreis. Und dann gebe ich jedem ein Stück Papier und sage, ihr sollt ein Bild malen von dieser Blumenvase. Und der, der hier sitzt, malt das Bild so, weil der nämlich so eine Perspektive hat. Der da sitzt, malt das Bild so. Der da sitzt, malt das Bild so. Der da sitzt, malt das Bild so. Wer hat nun die Vase richtig gemalt? Wessen Bild ist Wahrheit? Kapiert er die Analogie?
Niemand.
Immer alles sind es nur Perspektiven. Immer nur Perspektiven. Die einzige Wege, dass die diese Vase wirklich wahrhaftig wiedergeben können, wäre mit einem Hologramm. Wisst ihr, was ein Hologramm ist?
Ja.
Alles gleichzeitig, von allen Seiten, von oben, von unten, von rechts, von links. Genau. Patanjali redet nicht von so einem persönlich-historischen, kulturell geprägten Gott. Er zeigt auf Gott hin als das, was über die menschliche Natur hinausgeht. Das, was unserem Verstand nicht verständlich ist. Die Essenz von Gott ist nicht begrenzt durch unsere individuelle mentalischen Raster und Daten, sondern für ihn geht es um ein Prinzip. Das Prinzip der Urkraft, der Urmacht, die keine Form hat, aber reine Intelligenz, reines Bewusstsein hat. Daher nennt er diese Kraft Purusha. Und als Weltenseele, als pures Bewusstsein, was in allem ist, nennt er es Ishvara. Oder auch manchmal Mahapurusha. Mahapurusha, denk dran, ich habe es schon gesagt, Purusha, der Indweller, der jetzt wohnt in der Stadt des Hauses, der Stadt, der in Form des Baumes ist, der Stadt, der in der Form. Der wohnt in der Form. Die Essenz, die in der Form ist.
Das heißt also.
Das heißt das Wort Purusha.
Der große Unterschied ist, dass dieser Gott also nicht eingreift.
Dieser Gott ist in einem drin.
Richtig. Der also nicht.
Der greift nicht ein.
Mein Leben lenkt und schnappt und was Gottlos alles.
Kein Richter, kein Judge, nichts zu sagen.
Und ich bin Bestandteil des Ganzen.
Jawohl. Okay. Genau so ist es. Das heißt, das Universum, der Kosmos und darüber hinaus, wenn unser Gehirn das überhaupt fassen kann, ist diese intelligente, vibrierende Energie, von der Quantenphysik spricht, ist Gott. Und die ist Klang. Vibration, Energie, vibriert, ist Klang. Und dieser Klang ist Om. Und deswegen spricht Patanjali in den Yoga Sutra hier, Gott ist Om. Ist diese universelle Vibration, der Klang der gesamten Kreation. Da gibt es ein bestimmtes Experiment, was gemacht worden ist, stellt euch so eine ganz riesengroße Gymnastikhalle vor oder großes Stadion vor und hat Menschen aus allen Sprachen und Ländern und so weiter zusammengebracht und hat gesagt, so, nun unterhaltet euch mal, redet mal. Und dann hat man dieses Geschnatter, dieses Gerede von, ich weiß jetzt nicht wie viel, sagen wir mal 500 Meter, vielleicht war es ein Kilometer, auf Tonband aufgenommen. Und was ist dieser Klang? Oh. Alle Vibrationen zusammen ergeben den Ton von Oh. Das heißt, alle Vibrationen, alle Energie des gesamten Universums gibt Om. Om ist alles, ist Gott, ohne Form, ohne personifizierte, limitierte Form. Und das nennt Patanjali dann auch Pranava. Er sagt, praktiziert Pranava, praktiziert Om Shanti. Ja, habt ihr verstanden. War zwar nicht Deutsch, aber immer. Der weise Patanjali oder der weise Autor gibt ein System, das uns hilft, etwas mehr über die verschiedenen Ebenen von Bewusstsein hinauszukommen und zu verstehen. Und letztlich, wenn wir sagen Intelligenz, wenn wir sagen Energie, wenn wir sprechen von Sanatana Dharma, von kosmischen Gesetzen, dann benutzen wir auch Worte, die in unserer Gedankenmaschine bestimmte Assoziationen haben und damit limitiert sind und das Ganze nur annähernd beschreiben können, aber nie 100% sagen. Okay? Weil sie immer limitiert sind von dem, was da oben gespeichert ist. So hat er in der Lehre vom zweiseitigen Brahman, Brahman ohne Form und Brahman mit Form, das ausgedrückt. Genau wie im Buddhismus gesagt wird, formlos ist Form und Form ist formlos. Gibt es eine ähnliche Geschichte in der indischen Philosophie, in der Yoga-Philosophie. Es gibt Brahma Nirguna, Brahma ohne Form, und es gibt Brahma Satguna, Brahma mit Form. Das heißt, wenn Gott in dir ist, Brahma mit Form, weil er jetzt eine Form genommen hat, und Brahma ohne Form ist, wenn er über dir hinausgeht, über dich hinausgeht. Beides ist das Gleiche. Das absolute Bewusstsein ist allgegenwärtig, unbeschreiblich, unveränderlich und gleichzeitig das limitierte Bewusstsein in deinem Kopf. Und daher wird davon auch oft einfach, weil es man es nicht beschreiben kann, habe ich auch schon gesagt, in den Upanishaden gesprochen als that, das. Was können wir sonst noch sagen? Wenn wir uns auf kosmisches Bewusstsein konzentrieren, dann nennen wir das und Purusha oder Isha oder Isvasya oder Ishvara oder sonst was, können wir uns aussuchen. Wenn wir über das sprechen, als in der, wie in der Schöpfung, in bestimmten Formen, dann nennen wir diese Form von das Ishvara. Hört man das? Nee. Okay, nochmal. Wenn wir das Wort Ishvara benutzen, um dieses allgemeine große Konzept, was über unser Gehirn hinausgeht, dann haben wir damit gesagt, das Göttliche, dieses große intelligente Prinzip in einer bestimmten Form, nämlich in uns, in der Natur und so weiter. Entweder können wir sagen das, dann bezieht sich das auf die Allgemeinheit, oder in der bestimmten Form in dir, in mir, im Baum und so weiter. Okay? Und wenn es einen Körper hat, wenn es eine Form hat, wenn es in dir erscheint, als du erscheinst oder als Baum erscheint, dann nennt man es Ishvara. Ishvara Pranitana heißt also, sich hingeben zu der Form des Göttlichen in dir. Im Universum, in der Natur, in dem, wie wir es uns vorstellen können, in Form. Und wie gesagt, das kann Ishvara oder Ishvari, manchmal so, und es hängt nicht von der Form oder dem Namen ab, sondern es geht um das Prinzip. Es geht um das Prinzip zu acknowledgen, sich einzugestehen, dass es etwas Höheres gibt als uns Menschen. Und dieser höheren Macht geben wir uns hin. Und weil er so undogmatisch und offen ist, weil er keinen Zweifel daran hat, dass es diese göttliche Realität gibt, kann Patanjali eben auch von Ishvara reden, oder er kann von das reden, oder er kann von Om reden. Das ist im Grunde genommen gleich. Und in manchen Traditionen im yogischen Bereich auch wird das auch als Mutter bezeichnet. Das macht Patanjali jetzt nicht, aber in anderen Zusammenhängen, zum Beispiel, wie ich schon gesagt habe, in den Upanishaden, wird das als Mutter angeredet. Und für andere Menschen ist die Form von das durch ihre Leichtigkeit und ihre Freude gekennzeichnet, und die sehen, nennen dann das verkörpert in der unschuldigen Form des Kindes Krishna. Und andere, die werden angezogen von dem permanenten Prozess von Kreation und Auflösung, und die nennen das gleiche Prinzip dann Shiva. Und andere suchen die Autorität und die Führung, und die reden dann vom gleichen Prinzip als Gott Vater. Andere versuchen die Welt als Organisationstransformation zu verstehen, und die sagen dann, diese Energie hat 5 verschiedene Elemente, also gibt es dafür 5 verschiedene Formen, und das sind dann die 5 Dhyani Buddhas. Der Buddha für Erde, der Buddha für Wasser, der Buddha für Feuer, der Buddha für Luft, der Buddha für Raum. Es geht im Grunde immer um die gleiche Essenz, nur um eine andere Ausdrucksweise in einer anderen Kultur. Das bedeutet, Yoga ist undenkbar ohne Gott, aber nicht der Gott einer bestimmten Religion, einer bestimmten Form oder einer bestimmten Tradition, sondern Gott, der verkörpert ist als unendliche Freiheit, ohne Form, als Kalvaya. Das sind alles nur verschiedene Ausdrucksweisen, Leute. Und wenn wir die verschiedenen Ausdrücke sagen, okay, ich klammer mich an das, naja, dann stimmt das natürlich nicht. Oder ich klammer mich an das, na, dann stimmt das nicht. Wir müssen aufhören, in diesen Boxen, in diesen Kategorien zu denken. Sobald unser individueller Verstand in der Lage ist, zu unterscheiden zwischen den Formen und Eindrücken, die von unserem Verstand gemacht werden, dann wird das Leben sehr viel einfacher. Dann ist auch das Loslassen von all den Problemen und Leiden, die uns binden und unser Verhalten und unsere Gefühle bestimmen, ganz viel einfacher. Und dann, so sagt Patanjali, wenn wir das können, wenn wir uns davon freimachen können, dann zieht uns gewissermaßen das Absolute, das Unbeschreibliche an. Und wir können diese Weite, für die wir keine Worte haben, sehen. Und dann können wir sogar davon reden, dass von Seligkeit reden, voneinander reden. Weil es nichts mehr gibt, was unsere Freude einengt. Dann realisieren wir und wissen wir, dass eigentlich diese wahre Existenz, die wir sind, diese Urnatur, Kaivalya oder Samadhi oder All-Eins-Sein, nichts anderes ist als ein Leben von Freude. Und diese Freude, dieses Ziel, Kaivalya, gilt es zu erfüllen. Das heißt, im letzten Kapitel macht es Patanjali absolut klar, Yoga ist die Methode, wie man zurückkommt zu dieser Freude, zu dem Bewusstsein von dem All-Eins-Sein, was keine Grenzen kennt. Dem absoluten Urgrund, der Quelle, aus der wir stammen, die wir Gott nennen. Und ohne das gibt es auch kein Yoga, denn Yoga ist das. Okay? Das waren die Yoga Sutra, according to Swami Nitya. Okay. Und jetzt könnt ihr noch 100 andere Kommentare lesen und andere Meinungen dazu lesen und das ist auch alles gut und dann könnt ihr selber sehen, was passt. Was passt dir? Okay. Eigentlich wollte ich noch etwas geben für Fragen. Du bist die Erste. Was war deine
Frage? Ich bin eine Frage.
Ja, du, was war deine Frage? Da habe ich vorhin gesagt, später. Dann war die Frage unheimlich wichtig.
Ich habe sie beantwortet bekommen.
Ja, gut. Sonst noch eine Frage?
Ja, wegen der Hinsa.
Das kenne
ich. Und zwar... Man darf das ja nicht so absolut sehen.
Ja,
sonst kann man nicht leben.
Ja. Und die Dankbarkeit.
Bitte?
Die Dankbarkeit in dem Zirkel von Leben.
Ja, das heißt, wir müssen töten eigentlich.
Wir müssen Opfer akzeptieren. Das ist was anderes als aktiv töten. Ja, ist was anderes, weil das eine aktiv töten ist und das andere ist unvermeidlich.
Ich muss, wenn ich die Karotte von der Spur haben will, ja, wenn ich es essen will, muss ich sie abschneiden. Ne?
Ja, du musst dich gleichzeitig dafür bei ihr bedanken, dass sie sich geopfert hat.
Bei ihr?
Sie ist ja nichts anderes als das.
Ja, das ist die Frage, wie man das im täglichen Leben umsetzt.
Genau so. Du bedankst dich dafür. Das ist der Ursprung vor dem Gebet vor dem Essen. Und es gibt in der Bhagavad Gita etwas, was in allen Ashrams und so weiter vor dem Essen gebetet wird, ein Vers. Und da heißt es, das Essen ist Brahman, das, woraus das Essen besteht, ist Brahman, der das gekocht hat, ist Brahman, der das verzehrt, ist Brahman und der das verdaut, ist Brahman, denn es gibt nur Brahman. Ganz eins.
Warum ich das gefragt habe, dass im täglichen Leben, vor allem die Leute, die im Beruf stehen, bist du ja dauernd im Konflikt. Du hast doch nicht immer die Möglichkeit, wenn du ein T-Shirt kaufst, kannst du ein Gebet sprechen. Aber bei einem E-Mail, die du sendest, die auch Folgen hat, hast du nicht immer die Möglichkeit...
Warum nicht?
Bitte?
Warum nicht?
Von der Zeit her.
Kann die Frage wiederholen?
Okay. Die Frage ist, wie applied man das im täglichen Leben? Wenn ich Essen koche, dann kann ich mich vorher bedanken dafür. Aber wenn ich ein T-Shirt kaufe, dann kann ich mich vielleicht auch noch erinnern an den, der den Baumwolle gepflückt hat und den danken. Aber wenn ich zum Beispiel am Computer eine E-Mail schicke, kann ich das nicht. Und da habe ich gesagt, wieso nicht? Antwort, wegen der Zeit.
Wenn ich die Folgen nicht abschätzen kann.
Tu das Richtige aus deiner Perspektive und lass die Frucht, das Resultat zu dem. Das ist die Teaching der Bhagavad Gita.
Das heißt also nicht das Gebet ist das Entscheidende, sondern die Einstellung.
Die Hingabe.
Die Hingabe.
Ja.
Ich muss nicht immer ein Gebet sprechen, wenn ich...
Wenn du sagst, ich muss nur ein Gebet sprechen, dann hast du diese Hingabe zum Dogma gemacht.
Ja, das ist mir schon klar.
Ja?
Okay?
Sonst noch eine Frage? Gibt sicher tausende, aber ist ja egal. Ja?
Müsste eigentlich mystische Gegner Leute, die sich auf diesem Weg begeben, die eine Sinnesbehinderung haben, müssten die eigentlich gleich vertun, oder? Weil sie weniger Sinneseindrücke von uns aus bekommen. Also ein Blinder zum Beispiel oder ein Tauber.
Also es wird, dazu gibt es zwei verschiedene Sachen. Einer, der hat es ein bisschen einfacher, weil da weniger Verderbung an der Platte da oben passiert. Auf der anderen Seite wird gesagt, es ist ein großes Hindernis. Weil nicht nur aus dem ganzen Bild ja auch deine ganze Entwicklung entstehen kann. Und ich finde das Letztere etwas diminishing, etwas herunterwerten und stehe da nicht dahinter. Aber diese Meinung gibt es auch. Es gibt auch eine andere Einstellung und die sagt, diese Menschen, die mit einer Behinderung haben oder einer Behinderung, Kinder, die mit Behinderung geboren sind, das sind ganz besonders zu verehrende Menschen, die nämlich aufgenommen haben, auf sich die Seele oder die Lebensenergie, wenn du so willst, die dahinter steht, die hat es auf sich genommen, in diesen Schwierigkeiten zu leben und damit ganz andere Sachen zu lernen. Und auch uns ganz andere Sachen zu lehren, zum Beispiel uns Liebe zu lehren, unconditional, ohne Kondition. Das heißt, es sind ganz besonders wertvolle Menschen. Es gibt so und so eine verschiedene Sachen. Du?
Wir haben gestern darüber gesprochen, du hast gesagt, Leiden, Probleme, Krankheiten brauchen wir, um uns weiterzuentwickeln. Und dann ist da irgendwie so drum gekommen, ich weiß nicht, wer das war, der einen Krebs hat und sagt, mir geht's gut, weil ich leide nicht.
Es hat nur mein Körper.
Wie ist es mit psychischen Erkrankungen?
Müsste ich erstmal nachdenken, habe ich so spontan keine Antwort dazu.
Okay.
Und du meinst jetzt zum Beispiel, wenn jemand Depressionen hat oder so?
Genau.
Weil er nicht lernen kann aus der Bedingung, aus der Situation, in der er im Moment ist. Ja, aber es gibt ja auch klinische Depressionen, die von einem Malfunctioning von bestimmten Drüsen und abhängen. Ne? Also kann ich im Moment nichts zu sagen, muss ich erstmal Research machen.
Und darf ich noch eine Warum-Frage, würde ich noch gerne abschließen. Warum bekommt der eine jetzt zum Beispiel Krebs und der andere eine Depression?
Alle Krankheiten haben einen subtilen Hintergrund. Wir sind alle Energien und auf diese, von dieser Basis her, die Energie ist irgendwie geblockt oder so und, und die eine Art von Blockaden, die eine, Angst, eine Art von Zerstörung, von Falschführung, von irgendwie dieser Energie produzieren das Result, weil die eine andere Schwingung haben und die andere das, was dann eine andere Schwingung hat.
Also hängt es von den Patterns, Mustern, Prägungen ab?
100%. Vom Subtle, vom subtilen, feinstofflichen Ebene, was sich da an Energien abspielt. Krankheiten sind alle Manifestationen von dem, was am feinstofflichen nicht funktioniert. Okay, ich muss jetzt leider mal verkünden. Wir können da gleich eine Pause machen. Und ja. Aber jetzt muss ich essen.
Thank you.
Ja, bitte.
Sie haben ja gesagt, es geht